Also es gibt ja auch diese Idee, wenn man meditiert, dann ist das Leben leichter, etc. Würde ich nicht sagen. Also es ist nicht unbedingt leichter, man nimmt viel mehr wahr. Aber gleichzeitig kann man dann auch dadurch, dass man es wahrnimmt, auch immer ein bisschen sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Und emotionale Intelligenz heißt ja vor allem, okay, ich nehme das wahr und dann sehe ich das. Und dann vielleicht genieße ich das. Meine letzte Reise, was mich in den letzten Wochen oder Monaten einfach wirklich beschäftigt, ist, mir Emotionen wie Wut, Trauer und Scham immer näher anzugucken. Und ja, ein Connoisseur, also ein Freund der Wut zu werden und zu merken, ah, Wut ist eigentlich meine Lösungsenergie. Das heißt, hier ist ein Problem und da möchte ich eine Lösung. Super, okay. Interessant. Danke, Wut, dass du mir das gezeigt hast.
Willkommen auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt. In meinem Podcast treffe ich mich mit spannenden Menschen, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem eigenen Weg von ihnen inspiriert zu werden. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Wevolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Du befindest dich in der zweiten Folge der Episode Was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Nachdem ich in der ersten Folge mit meinem Gast Nikolas Konstantin über die Grundlagen von Meditation gesprochen habe, tauchen wir in dieser Folge noch tiefer ein und tauschen uns dazu aus, wie Meditation uns dabei hilft, eine bessere Beziehung zu uns selbst, zu anderen und zu einem tieferen Sinn zu entwickeln. Viel Spaß beim Tauchgang! Nikolas, du hast die letzte Episode mit einem schönen Bild beendet, und zwar dem Bild von einem See oder einem Meer mit Wellen. Und in dem Moment, wo die Wellen ruhiger werden, wird das Wasser klarer und man kann reinschauen. Und je ruhiger die Wellen sind, desto tiefer kann man blicken. Und ich glaube, das ist ein wirklich schönes Bild für Meditation. Und du hast auch erzählt, dass du manchmal bis zu 45 Minuten brauchst, um wirklich an den Punkt zu kommen, an dem du beobachten kannst, in dem du eine Verbundenheit spürst. Wie beschreibst du diesen Moment, in dem du diese Klarheit hast? Oder zumindest ein bisschen mehr Klarheit als vorher in dem wilden Meer mit großen Wellen und Strömungen?
Ja, letztens hat ein Freund irgendwie über Intimität gesprochen und dieses Bild aufgerufen, Intimität, so see into me. Also, dass man wirklich tief in sich reinguckt. Und ich würde diesen Moment als wirkliche, unglaublich schöne, wahre Intimität benennen. Und auch vielleicht das Eintauchen in keine Frage, also in eine Fragestellung, die nicht beantwortet werden kann. Also wir gehen tief rein in vielleicht ein großes Mysterium. Und ich glaube, ja, der Aristoteles hat ja auch mal gesagt, der Beginn von Philosophie oder des Sinnmachens des Lebens ist eigentlich dieses große Mysterium. Warum sind wir hier? Und da gibt es keine Antwort drauf, aber es gibt ein Gefühl, ein tiefes Eintauchen. Und wenn ich sowas beschreiben wollen würde, und wie ich das oft in meinen Klassen tue, ist, dass ich mit Gedichten arbeite, die, ja, wie man in der Meditationssprache sagt, ja, mit dem Finger in Richtung Mond zeigen. Also diese Gedichte lassen einen hinspüren in dieses Gefühl der totalen Intimität mit einem selber, wo alle falschen Selbstannahmen eigentlich abfallen. Und da vergibt mein Englisch hier, aber eine der schönsten Erklärungen ist die von Rumi. Between our ideas of right doing and wrong doing, there's a place. And when the soul lays down in that grass, the world is too full to talk about. Also in diesem Ort, wo es keine Ideen gibt von richtig oder falsch, da gibt es einen Ort, genau, einen Platz. Und wenn sich deine Seele in dieses Gras legt, dann ist diese Welt zu viel, um überhaupt darüber zu sprechen. Und ja, so würde ich das ja vielleicht versuchen zu erklären, aber es kann auch nicht erklärt werden.
Das ist schön. Was ich besonders schön finde gerade ist, dass du ja in der ersten Episode erzählt hast, dass dein erster Kontakt mit Meditation ein Gedicht war.
Ja.
Und dass du jetzt selber als Lehrer auch mit Gedichten arbeitest. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die du gerade versucht hast zu umreißen, ist schwer zu beschreiben. Und uns fehlt auch so ein bisschen die Wörter dafür. Uns fehlt das Sprachset dafür. Und was häufig passiert ist, dass man dann anfängt, Wörter und Bilder zu nutzen, die sehr in eine Esoterik-Richtung geht. Und wo dann viele dann auch sofort sagen, ah, damit will ich nichts zu tun haben.
Ja.
Und das zu übersetzen, also wir haben ja darüber gesprochen, dass es ja wirklich Wissenschaft ist. Also dieses Beobachten, was da tatsächlich ist, alle Geschichten immer wieder loslassen und einfach nur da sein und beobachten. Und das, was wir da beobachten, das, was man wahrnimmt, ist aber nicht beschreibbar für jemanden, der es so noch nicht wahrgenommen hat. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen, Daniel. Ja.
Genau, aber um das mal zu entmystifizieren, ich mag diese Idee, die du gesagt hast mit den Intimitäten. Also so, du bist intim mit dir selber, also du lernst dich selber wirklich kennen. Ja, und da geht es jetzt nicht darum, erleuchtet zu sein. Es geht nicht darum, ein Gott zu sein oder so, oder in so einer totalen Spiritualität aufzugehen, sondern es geht einfach darum, wahrzunehmen, was da tatsächlich ist und diese Dankbarkeit dann auch zu spüren in diesem Moment.
Ja, ja.
So würde ich es versuchen zu beschreiben.
Was ich schön finde, ist, darüber nachzudenken, welche Beziehung wir in unserem Leben führen. Und vielleicht auch, also was macht denn eigentlich ein Leben aus, das irgendwie gut geführt ist? Also was macht Lebensqualität aus? Und die vier Beziehungen, die ich sehe, ist einmal, was mache ich jeden Tag? Also was ist vielleicht mein Purpose, meine Karriere? Und ist das eigentlich wirklich ausgerichtet auf meine eigenen Werte? Und dann eine andere Beziehung, die Qualität meines Lebens wirklich ausmacht, ist die Beziehung zu meinen Freunden und vielleicht meinem engsten Partner oder Partnerin. Und und die Qualität und Tiefe dieser Beziehung. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den anderen zwei Beziehungen. Und zwar, das ist einmal die Beziehung zu mir selber. Und da die wirkliche Intimität. Und wie gut kenne ich mich? Und wie sehr liebe ich mich oder mag ich mich? Und wie tief ist eigentlich meine Beziehung mit mir selber? Und wie wir mit uns selber umgehen, hat ja einen Rieseneffekt, wie wir mit der Welt umgehen. So, und dann kommt noch eine vierte Beziehung dazu, über die wir jetzt gar nicht so viel sprechen in unserer Zeit sozusagen, aber es ist eigentlich die Beziehung mit der Fragestellung, warum wir überhaupt hier sind. Ja? Und vielleicht ist das Mysterium, warum sind wir eigentlich hier? Da gibt es natürlich keine Antwort drauf und verschiedene Religionen haben dann versucht, da Antworten draufzusetzen, manche besser, manche schlechter. Nichtsdestotrotz haben weise Leute aus allen Traditionen über dieses Thema gesprochen. Und Wissenschaftler, auch moderne Wissenschaftler von Einstein zu Niels Bohr, haben immer von diesem Mysterium gesprochen und auch als sozusagen der große Antrieb, überhaupt im Leben etwas zu machen. Und diese zwei Beziehungen näher zu beleuchten und da eine Tiefe zu erlangen und mit sich selber so viel Schönheit zu finden, hat natürlich einen riesen Einfluss auf alle anderen Dinge, die wir tun und die Antriebe, die wir haben und die Qualität unserer Beziehung mit anderen. Yeah. Und das ist so schön, da reinzugucken. Deswegen halt, es ist immer lustig, wenn wir von irgendwie Stressreduktion etc. sprechen. Nein, es geht um ein hinterfragtes Leben und Lebensqualität. Und kein Mönch würde sagen, dass er für meditiert, um seinen Stress abzubauen, sondern weil er einfach immer, es ist immer schöner ist, in seine eigene Stille zu gehen. Wie Rilke auch gesagt hat, als Partner sind wir eigentlich auch, sollten wir die Hüter unserer Stille sein. Und Stille nicht als, oh nein, ich muss mich mit meiner Langeweile auseinandersetzen, sondern nein, ich gehe in dieses, okay, mein See, der gerade hier so rumplätschert an der Oberfläche, glättet sich und ich kann tief reingehen und Dinge rausfinden oder was ich möchte oder meine Antriebe sehen, von ihnen weggehen und noch tiefer reingehen und eine tiefe Verbundenheit spüren. Wo sich die Seele reinlegt, wo dass die Welt zu voll ist, um über sie zu reden. Das ist einfach ein sehr schöner Ort, weswegen ich auch gerne als extrovertierte Person in Retreats gehe. Ich mag das draußen sein, aber das drinnen sein ist einfach, ach, es ist sehr, sehr schön.
Das ist schön, ja. Und lass es mal gerade bei diesem Gefühl bleiben. Also bei diesem Gefühl der Verbundenheit, der Ruhe, der Intimität. Und ich würde gerne eine Hörerfrage einladen an dieser Stelle. Und zwar ist die Frage von jemandem, von einem guten Freund von mir, der gerade seine ersten Erfahrungen mit Meditation sammelt und uns eine Frage geschickt hat dazu, genau zu diesem Gefühl, diese Glückseligkeit, die er auch empfunden hat.
Hi. Ich habe vor kurzem ein paar Sachen aufgegriffen, was Meditation angeht, und habe auch schon mal einen Tai-Chi-Kurs gemacht. Und wie das so ist, bin auch ich oft gestresst. Familie, Kinder, Haus, Hund, wie das so ist, stressige Arbeit und oft verspannt. Und ich dachte, ey, jetzt versuchst du das mal. Ich habe es auch, wenn ich ehrlich bin, früher ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber habe dann einen Versuch gestartet, vor einigen Monaten bin ich damit angefangen. Ich habe es jetzt schon wieder 2-3 Wochen nicht gemacht, aber ich stand unter der Dusche und habe mir mal vorgestellt, du sitzt auf einem Berg an der Klippe, Sonne scheint, mit leicht warmer Regen, das war dann die Dusche, und über mir fliegt ein Greifvogel, den ich auch höre, und das wurde immer intensiver, muss ich sagen. Es war nachher wirklich entspannt. Ja, in dem Moment. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was ist, wenn ich das regelmäßig mache und auch länger mache? Habe ich diese Glücksgefühle nur in dem Moment, wo ich es tue, oder nehme ich das mit in meinen Alltag, oder was bringt mir Meditation im Endeffekt?
Ja, vielen Dank, Nikolas, für die Frage. Dein Namensvetter, Nico. Ja. Und vielleicht, bevor du was dazu sagst, ich finde es erstmal sehr schön, dieses Bild einfach unter der Dusche zu stehen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, man ist irgendwo anders. Ja, und sich einfach vorzustellen, sich so zu visualisieren, das ist ja eine Art von Visualisierungsmeditation, dass man an einem anderen Ort ist, in dem man sich wohlfühlt. Das ist tatsächlich auch eine Praxis, die auch in vielen Schulen vorkommen, so der Wellbeing Place, ne, der Ort, an dem man sich geborgen fühlt, zu Hause, in dem man selbst sein kann. Ich fand es sehr, sehr schön zuzuhören, wie Nikolas das beschreibt. Und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt ganz gut passt. Es geht zwar nicht um eine Erfahrung in einer tiefen Meditation, die, wie du es eben beschrieben hast, bei dir auch vielleicht erst nach 30, 40, 50 Minuten kommt, aber es ist schon so eine Erfahrung von einer inneren Ruhe und einer Verbundenheit, würde ich sagen.
Ja, cooler Typ, dieser Namensvetter Nikolas. Ich fand es auch gut, wie er das beschrieben hat. Und auch seine, es, ja, wovon er spricht, diesen Meditation als Mambo-Jumbo, dies, das. Ne? Das fand ich schon cool. Die Meditationstechnik, die er da für sich selber ausgedacht hat, ist ein bisschen so eine Fantasiereise. Das ist jetzt nicht, was ich so anleite. Was ich jetzt auch, ich sehe manche Meditationslehrer, die das machen, finde ich auch cool. Aber ich würde das halt eher in so, ja, das ist dann so eine Art konstruktive Resonanzarbeit. Also man arbeitet in den letzten 20 Jahren gab es diese Revolution in den Neurowissenschaften, dass man gesagt hat, unser mentales Wohlbefinden kann trainiert werden. Mhm. Um das irgendwie komplexer zu erzählen, das nennt sich Neuroplastizität. Das heißt einfach nur, was wir uns vorstellen und wo wir unseren Fokus drauf legen, verändert, wie wir die Welt wahrnehmen. Mhm. Das ist sehr einfach. Und wir können unser mentales Wohlbefinden eigentlich in allen Aspekten, die für uns relevant sind, trainieren. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich jetzt in der Verantwortung sind, für uns oder unsere Kinder, er hat ja auch Kinder, und unser Umfeld, unsere Hausaufgaben zu machen, um unser mentales Wohlbefinden zu trainieren. Mhm. Und damit stellt sich die Frage, wie trainiere ich das am besten? Und ja, wir können sagen, ich meditiere und stelle mir eine Fantasiereise vor. Das ist total schön und sehr hilfreich vielleicht in diesem Bereich. Wir können aber auch sagen, okay, ich trainiere in dem Bereich, der mir wichtig ist, erstmal meine Aufmerksamkeit, also meine Achtsamkeit. In anderen Bereichen trainiere ich meine Empathie und Resonanzfähigkeit mit anderen und gehe da in die Tiefe. Und dann vielleicht, wenn ich wirklich diese Intimität und ein hinterfragtes Lebensgefühl der Lebensqualität spüren möchte, dann gehe ich vielleicht in andere, trainiere ich andere Techniken.
Yeah, yeah.
Das heißt, in diesen Aspekten des mentalen Wohlbefindens gibt es einfach unterschiedliche Kategorien. Je nachdem, welche wir trainieren, werden wir da total nach vorne kommen.
Ja, spannende Perspektive auch zu sagen, wir stehen in der Verantwortung. Also wir wissen jetzt, dass es möglich ist und daraus resultiert, so wie du es gerade beschrieben hast, auch eine gewisse Verantwortung, sich darum zu kümmern. Finde ich eine spannende Perspektive. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt, den er angesprochen hat, kurz eingehen wollen, nämlich die Frage, dieses Glücksgefühl, was er empfunden hat, ob das auch nach der Meditation noch bleibt und warum man das eigentlich macht. Und ich glaube, das kenne ich von mir auch selber, am Anfang habe ich wirklich dieses Glücksgefühl gesucht und habe Meditationspraktiken ausprobiert, um diese Momente des Glücks zu haben. Und bin jetzt aber eher in der Intentionslosigkeit, also nicht zu meditieren, um sich glücklich zu fühlen, sondern einfach zu sein und auch damit okay zu sein, in einer Meditation traurig zu sein oder in einer Meditation mal gar nichts zu spüren. Ja, also diese Meditation nicht als Tool für Glücklichkeit zu sehen, sondern als Tool, um mit sich zu sein und mit dem, was tatsächlich ist.
Voll schön. Da stellt ja dann die Frage, was macht einen glücklich? Ja? Oder das steht ja auch dahinter. Und wir können vielleicht auch das Beispiel nehmen eines Sommeliers, ich liebe Essen und Gourmet sehr, aber so, ein Sommelier trainiert seine Nase, um möglichst viele, mit seinen Sinnen möglichst viele Dinge wahrzunehmen. Ja. Wenn wir meditieren, werden wir nichts anderes, meiner Meinung nach, als Konnoisseure der menschlichen Wahrnehmung.
Ja, wundervoll.
Oder, ja, das heißt, wir trainieren unsere Metakognition, also wie nehmen wir eigentlich die Welt wahr und werden sehr, sehr neugierig. Und dann kommen wir auch auf die Frage, was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Ne? Emotionale Intelligenz heißt ja vor allem erstmal wahrzunehmen, welche Emotionen sind da und sie vielleicht auch mal zu feiern. Also ein Beispiel ist es gerade, ich gehe seit 2 Wochen durch extrem harte Trauer. Also wirklich, mein ganzer Körper ist halt total in Trauer. Und hätte ich jetzt dieses Training nicht gemacht, dann würde ich, glaube ich, abdrehen. Und ich möchte deswegen auch nicht sagen, also es gibt ja auch diese Idee, wenn man meditiert, dann ist das Leben leichter, etc. Würde ich nicht sagen. Also es ist nicht unbedingt leichter, man nimmt viel mehr wahr. Aber gleichzeitig kann man dann auch, dadurch, dass man es wahrnimmt, auch immer ein bisschen sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Und emotionale Intelligenz heißt ja vor allem, okay, ich nehme das wahr und dann sehe ich das. Und dann vielleicht genieße ich das. Meine letzte Reise, was mich in den letzten Wochen oder Monaten einfach wirklich beschäftigt, ist, mir Emotionen wie Wut, Trauer und Scham immer näher anzugucken. Und ein Connoisseur, also ein Freund der Wut zu werden und zu merken, Wut, das ist eigentlich meine Lösungsenergie. Das heißt, hier ist ein Problem und da möchte ich eine Lösung. Super, okay. interessant. Danke, Wut, dass du mir das gezeigt hast. Oh, Scham, okay. Das sollte ich in der Gesellschaft eigentlich nicht zeigen, etc. Das ist, ne? Und, und jetzt, also heute habe ich sehr viel mit Scham verbracht. Und das wären eigentlich Emotionen gewesen, die ich persönlich nicht angeguckt hätte und sozusagen einfach unter Verschluss gehalten hätte. Und sie hätten dann sich in vielleicht Wutausbrüchen gezeigt oder in Verhalten, dass ich irgendwie aus einer Situation rausgehe oder irgendwie zu Menschen einfach echt kacke bin. Und da bin ich einfach sehr dankbar, jetzt die Tools zu haben, das einfach anzugucken. Und ja, wie gesagt, ein Freund, ein Connoisseur des menschlichen Erlebens zu werden. Und das ist schön.
Das finde ich ein richtig schönes Bild. Kann ich mir auch gerade bildlich vorstellen. Und du bringst gerade noch so einen Aspekt rein, den ich auch sehr wichtig finde. Meistens sprechen wir, wenn wir über Meditation sprechen, über mentale Gesundheit. Und wenn wir mental sagen, meinen wir meistens unsere Gedanken. Mhm. Und es gibt ja auch dieses schöne Bild, dass diese ganzen neurowissenschaftlichen Studien meistens stattfinden mit Sensoren, die auf dem Kopf befestigt werden.
Ja, also Matrix da, ja.
Genau. Genau. Da gibt es das schöne Bild von einem Mönch, dem oder einem buddhistischen Lehrer, der angeschlossen wird an so ein Gerät und dann sagt, warum messt ihr meinen Kopf und nicht mein Herz? Und du hast gerade die schöne Ebene reingebracht, so der Emotion. Also in dem Moment, wo ich mich hinsetze und beobachte ich ja nicht nur, welche Gedanken da kommen, sondern ich beobachte ja auch, welche körperlichen Empfindungen da sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Wind oder die Kleidung auf der Haut oder mein Rücken, der wehtut oder so. Aber noch viel spannender, ich merke ja auch, welche Emotionen da sind. Ich werde immer mehr Experte für meine eigenen Emotionen. Ich merke, so fühlt sich Wut also an. Und interessant, es kann Wut gleichzeitig da sein und Freude. Im gleichen Moment, beides ist da. Mhm. Und dem Ganzen Raum zu geben und nicht dem zu begegnen mit, oh nein, Wut, ich will keine Wut, Wut ist unangenehm, sondern zu sagen, spannend, was will die Wut eigentlich? Woher kommt die Wut eigentlich? Hat die Wut eine Berechtigung, um hier zu sein gerade? Ja, das finde ich eine Dimension, die für mich auch gerade wirklich nochmal eine neue Dimension aufmacht. Ja, also erstmal zu gucken, was sind da eigentlich für Gedanken, aber dann auch zu schauen, was ist da eigentlich noch, ja, und dadurch wirklich eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen.
Mhm. Ja, da wir jetzt hier schon also in Folge 2 sind und auch über tiefere Dinge so
müssen. Go for it.
Genau. In Yoga-Philosophie gibt es dieses Konzept, das nennt sich Nirodha Parinama. Also die große Idee ist, wenn wir nach unten gehen in diesen Ort, wo vielleicht also nehmen wir an, wir gehen jetzt in eine tiefe Meditation. Ich kann jetzt das Beispiel nehmen, ich in meinem ersten 14-Tage-Retreat, plötzlich gewinne ich diesen Abstand und zu meinen Gedanken. Ich sehe meine Gedanken und ich sehe eigentlich, also das meine Wahrnehmung war, ich gehe hinunter, mit meinen Gedanken hinunter, merke, es kommen immer ähnliche Gedanken auf. Also es gibt das Gedankencluster. Es gibt also vielleicht 5, 6 Inseln oder Bäume von Gedanken, die immer wieder kommen. Und ich gehe einen Schritt runter. Das heißt, ich sehe sozusagen die 5 Gedanken, die immer wieder aufkommen. Was wir jetzt in der Psychologie würden das halt vielleicht Antreiber auch nennen. Oder gewisse Skripts, die immer wieder auftauchen. Und ich habe jetzt sozusagen diesen Abstand. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt tiefer. Und bin einfach nur in einem Gefühl der Glückseligkeit. Also Altered States nach Davidson sozusagen. So, in Alter, in Yoga-Philosophie nennen wir das dann Nirodha Parinama oder die Waschmaschine, so wie ich das so nennen würde. Das heißt, dadurch, dass wir da unten sind, wäscht sich alles so ein bisschen durch. So, das heißt, wir können unser ganzes Sein und unsere ganzen Nervigkeiten und unsere ganze Befindlichkeit einfach mal durchwaschen, so, ne? Dadurch, dass wir einfach ein bisschen Abstand haben. Was Viktor Frankl sagt ja auch so, zwischen dem Impuls und der Reaktion gibt es so einen kleinen Funken, so einen kleinen Spalt. Und dazwischen, da den Keil einzumachen, so, ne? Das ist, das ist, wo dann eigentlich, finde ich, wirklich auch persönlich, wo wir einfach eine Tiefe erlangen und wo ich zum Beispiel mich doch stark verändert habe als Mensch, dadurch, dass ich diesen Abstand bekommen konnte. Ich bin zwar immer noch ein nerviger Typ, aber ein Ticken weniger vielleicht.
Ja. Sehr schön. Lass uns an der Stelle mal den Yuval Harari nochmal einladen.
Ja.
Der hat nämlich in seinem Talk, wo wir in der ersten Episode schon einen Ausschnitt von gespielt haben, auch noch was Schönes anderes gesagt.
I think many people make a mistake about meditation. That they think meditation is a tool to get all kinds of special experiences. Mm-hmm. Like I go to an amusement park, and this is another kind of amusement park. I'll use meditation to have all kinds of special experiences. And actually, I think the most important benefit of meditation is to get to know the most ordinary, daily, natural patterns of your mind and of your body. To get to know your anger, your pain, your joy, your boredom, because this is what you have to deal with in life. If meditation is a kind of vacation, like for a couple of days I have these special experiences, but then for most of the year I still have to deal with my anger and my boredom, it didn't really help me.
Sau gut.
Ja, das können wir einfach so stehen lassen, oder? Wie schön, das passt zu dem, was wir gerade gesagt haben, ohne dass mir das bewusst war.
Ja, ich glaube, zwei Punkte fallen mir hier noch auf. Und zwar, was wir jetzt wissen, also Research in Mindfulness etc. ist ja sehr, sehr jung. Und gleichzeitig zeigt es uns ganz viel auf, über wie unser Geist funktioniert, wie wir unseren Geist besser trainieren können, dass unser Wohlbefinden trainierbar ist. Also wir können so viel machen. Und dann gibt es auch viele Studien, die schon Langzeit-Practitioners untersucht haben. Und da gibt es den Effekt, den auf Englisch nennt sich dann vom Altered States to Altered Traits. Das heißt, wenn wir in Retreats gehen und wenn wir länger meditieren, sagen wir mal von 1.000 bis 5.000 bis 10.000 Stunden, je nachdem, verändert sich, haben wir zwar diese wunderschönen Momente der Stillheit und des Empfindens oder der Tiefe. Manche nennen das jetzt vielleicht Erleuchtung, manche nennen das Non-Dualität, manche nennen das einfach nur Erkenntnis oder hey, mit seinem Bewusstsein in die Resonanz gehen. Diese Altersstates passieren und sind total schön. Und ich würde da jetzt auch nicht abraten. Aber es geht nicht um diesen Tourismus dorthin, sondern was nämlich passiert ist, je öfter wir das machen oder je länger wir trainieren, ist, dass sich unser Alltagsempfinden verändert. Das heißt, vielleicht wovon er gesprochen hat, auch diese emotionale Intelligenz für, hey, eine gewisse Neugier, hey, wie funktioniert eigentlich meine Wut? Wie funktioniert eigentlich mein Empfinden? Warum bin ich jetzt gerade gelangweilt? Wie fühlt sich Langeweile an? Ja, also wir werden einfach neugierige kleine Kinder. Und was wir derzeit wissen, ist, dass zum Beispiel wenn wir öfter länger trainieren, wir uns selber gar nicht mehr so ernst nehmen und viel mehr auch in Aktion gehen und viel mehr auch für anderen helfen wollen. Also es ist diese Region, die in Richtung Mitgefühl gehen. Und dadurch kommt dann aber auch, dass wir eigentlich lieber machen, lieber agieren, lieber helfen und uns verbundener fühlen mit eigentlich anderen Menschen. Also dieses Gefühl der Interdependenz, so dieses Ubuntu, dieses ohne dich kann ich nicht sein, so ein bisschen so, ne? Das heißt, wir gehen nicht nur raus, um irgendeinen Tourismus zu machen, sondern wir gehen raus, um diese Tiefe zu erlangen und dadurch verändern wir eigentlich unsere ganzen neuronalen Bahnen, wie wir die Welt wahrnehmen und sind viel mehr für uns selber da, haben viel mehr Tiefe und können dann da sein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ein anderer Punkt ist, Max Herre, der Sänger hat mal gesungen, wir rennen, aber wo rennen wir hin? So, ne?
Ja, und, das kenne ich.
Und das finde ich auch noch so ein Aspekt, so, wo wollen wir denn eigentlich hin? So, und ich finde es heutzutage viel, viel wichtiger, Reflexionsräume aufzumachen also in meinem Beispiel, ich habe 14 Tage in einem Retreat verbracht, wo ich eigentlich nur darüber nachgedacht habe, was mein nächster Job sein wird. Oder einmal bin ich 5 Tage in komplette Dunkelheit gegangen. Sagen wir mehr so obskure Praxisen. Komplette Dunkelheit. Und habe da auch die meisten Dinge, die aufkamen, waren so trivial und eigentlich damit beschäftigt, was mein nächster Move sein wird. Und eigentlich wollte ich, irgendwann kam die Idee von einem Kombucha-Label in Berlin oder so. Und das hat sich vor meinen Augen ausdiskutiert. Und ja, da stellt sich die Frage, wo wollen wir hin? Und was, wenn wir nicht reflektieren und irgendwie zu einer Tiefe gelangen, dann sind wir eigentlich auch nur Sklaven unserer Antreiber. So.
Ja, du hast viele spannende Sachen gesagt. Was bei mir gerade noch hängen geblieben ist, ist das Wort Non-Dualität und das Wort Erleuchtung. Und lass uns da mal einen Moment drüber sprechen, weil viele natürlich Meditation mit einer spirituellen Erleuchtung in Verbindung bringen und auch Meditation mit Religion, zum Beispiel mit dem Buddhismus, in Verbindung bringen. Und die Meditation, über die wir beide ja gesprochen haben, auch mit jemandem wie Harari, ist natürlich eher so diese westliche Perspektive, diese Perspektive von Wissenschaft, sich selbst besser kennenlernen, so wirklich losgelöst von jeglichem Spiritualität bzw. jeglicher Religiosität. Und was würdest du sagen, was bedeutet für dich Non-Dualität und was bedeutet für dich Erleuchtung? Und inwieweit kann man das auch tatsächlich mit Religion zusammenbringen? Große Frage.
Ja, jetzt sind wir bei den einfachen Fragen angelangt. Ja, wow. Mein Kurs in Japan hieß damals von Dualität zu Non-Dualität. Und das war also ein Philosophiekurs in Japan, in der Nähe von Kyoto. Und wir haben angefangen mit westlicher Philosophie, wo es immer darum geht, der Mensch und das, was wir wahrnehmen, sind separat. Und sind langsam aber sicher in gewisse Weisheitstraditionen oder Philosophietraditionen des Osten gegangen, die einfach eine ganz andere Wahrnehmung haben. Also wo dann die Idee ist, sobald wir aufhören mit uns irgendwie da an Sachen zu attachen und etwas mehr näher nach innen gucken, werden wir sozusagen ein Gefühl bekommen für eine Tiefe, die uns da sagt, hey, warte mal, es gibt eigentlich keine Dualität zwischen mir und anderen, sondern es gibt eine Non-Dualität. Also eigentlich, wir sind alle verbunden und genau, Yoga heißt genau das Gleiche. Yoga heißt diese Verbindung, dieses Yolk, diese Verbindung sozusagen. Ne? Gewisse alte, weise Texte, Advaita Vedanta etc. Advaita heißt eigentlich nichts anderes als nicht dual. Das heißt, was heißt das? Dass wir im Westen eigentlich mit dieser Idee aufgewachsen sind, hey, ich bin anders als die anderen und demzufolge auch einen gewissen Individualismus geprägt haben, der vielleicht gesund ist oder auch ungesund ist, das wage ich jetzt nicht zu bewerten, aber es gibt woanders ganze Systeme, es gibt über Jahrtausende gab es andere Systeme, die genau das Gegenteil erzählen. Wo die weisesten Leute einfach nach innen gegangen sind, um geguckt zu und geforscht haben und eigentlich es dann auch Systeme gibt, um diese Non-Dualität zu erkennen. Das System von Yoga zum Beispiel, nach Patanjali, so der OG, der Tupac des Yogas, hat halt 8 verschiedene Schritte und diese 8 Schritte gehen eigentlich genau dann dahin, diese Erkenntnis zu haben. So, also die meisten Yoga-Lehrer werden dir nach einer Zeit genau sagen, hey, nach Asanas gehen wir in Richtung Dhyana, Pratyahara etc. und haben dann diesen Effekt des Samadhis, dieser Erkenntnis. Yoga ist nichts anderes als diese Erkenntnis. Im Zen hast du einen anderen Weg, um hinzukommen, und zwar durch Fragen, durch Koans oder so weiter. So. Die Sufis arbeiten mit Gedichten, was unglaublich wunderschön ist. So. Und auch die mystischen alten Christen, Teresa di Avila etc., haben genau das Gleiche gemacht. Sie sind durch selber hingucken an diesen Ort gelangen, der, und wenn sie dann darüber schreiben, kann man eigentlich eins zu eins vergleichen, wie unterschiedliche, also wie das der gleiche Ort ist, von dem man erzählt. Und insofern ist es relativ schwierig zu sagen, ist das jetzt Religion oder ist das nicht einfach sind das ausgeklügelte Systeme, die uns dorthin führen, wenn wir ihnen folgen. Und dann aber auch die andere Frage, ist das jetzt Religion? Sobald wir anfangen, unsere eigene Wahrnehmung zu erklären und vielleicht Gemeinsamkeiten zu finden, können wir das nicht mehr, also geht es in Richtung Deutung. Und sobald wir das deuten, können wir uns da festfahren, können Systeme drüber bauen. Insofern würde ich sagen, dass all diese Richtungen gleichzeitig religiöse Aspekte haben. Buddhismus ist auch eine Religion und da gibt es halt so viel komisches Zeug, was total lustig ist, aber gleichzeitig, ja, das Gleiche, was sie im Christentum anprangern, findet sich auch in den ganzen anderen Systemen auch wieder.
Ja.
Kleine, einfache Antwort.
War eine sehr schöne Antwort tatsächlich.
Also für mich mein erster Anknüpfungspunkt war damals wirklich auch Sam Harris, der als einer der führenden Intellektuellen ein Buch geschrieben hat, das hieß Waking Up, und da schreibt er, hey, wie können wir ein spirituelles Leben führen ohne Religion? Und das fand ich relativ cool. Und wir wissen ja heute auch, dass viele Leute auch seit den 70ern durch Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen ähnliche Effekte, ähnliche Momente, Erkenntnisse hatten und dann auf die Reise gegangen sind, um sich das besser zu erklären. Und zum Beispiel ein Harvard-Professor, der dann später zu Ram Dass, dem Meditationslehrer wurde, sozusagen. So. Also es bleibt spannend und es bleibt halt einfach auch jedem auch selber überlassen, wie tief er da reingehen möchte, so in das Mysterium, das aber einfach da ist.
Ja, ja. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen rausgezoomt und uns wirklich so die großen Fragen gestellt, auch sehr allgemein. Was ich gerne machen würde, wäre nochmal richtig reinzoomen zu dir. Und zwar zu Nicolas jetzt heute. Wo stehst du gerade? Also was sind deine größten Herausforderungen? Was ist das, was dich am meisten begeistert gerade? Wo stehst du auf deiner Reise nach mehr Meditation, mehr im Hier und Jetzt sein?
Als ich selber viel in diese Retreats gegangen bin und damals auch zum Beispiel von der Yogaschule angefragt wurde, deren Yoga-Lehrer-Manual zu schreiben, hatte ich halt einfach das Glück, mich mit diesen Themen einfach tiefer beschäftigen zu können und demzufolge diese unterschiedlichen Systeme einfach mal reinzugucken, sie auch persönlich erleben zu können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Altered States reden, das Yoga-System nach Patanjali hat halt 8 verschiedene States of Samadhi, die sich so decken mit den buddhistischen Jhana-States. Also es gibt diese Idee des komparativen Erlebens, finde ich einfach sehr, sehr spannend und schön. Und weiterhin faszinierend. In den letzten 1,5 Jahren habe ich einfach das Fass aufgemacht, viele Studien über das Thema zu lesen. Ich bin halt leider kein Wissenschaftler. Ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend aus der Perspektive einer Person, die halt sehr in diesen Bereichen schon Erfahrung hat, Meditation etc., das abzugleichen mit dem Stand der Wissenschaft. Und wenn wir jetzt noch unsere Welt, die im Wandel ist, dazu nehmen, dann gibt es ein wunderschönes Dreieck zwischen alten Techniken, die wahrlich funktionieren, die wirklich zu Erkenntnissen und Weisheit führen, Wissenschaft, die uns das einfach sehr viel mehr erklärt und, wie ich finde, halt Leadership oder die Frage ist, wie können wir eigentlich mit diesen Erkenntnissen zu besseren Antworten kommen auf die Fragen unserer Zeit. Und da habe ich halt einfach das Glück, dass ich mit verschiedenen Führungskräften aus der Welt halt gerade arbeiten darf. Und ob das jetzt wie zum Beispiel der Gründer von Surplus ist, der nachhaltige Produkte macht und gegen Lebensmittelverschwendung kämpft und halt irgendwie 200 Mitarbeiter hat, mit dem einmal im Monat in eine Meditation zu gehen und dann diese Check-ups zu machen, oder anderen Personen. Einfach, da habe ich dieses Glück, mit diesen Personen arbeiten zu können und sie in ihrer Vision diese Welt verändern zu können, erstmal von innen heraus und dann nach außen sozusagen zu begleiten. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. So. Man sollte sie nicht aus der Welt rausnehmen, sondern man gucken, wie könnte man eigentlich einen positiven, ja, die Welt weniger zumüllen und einen positiven Beitrag leisten.
Du hast in der ersten Episode erzählt, dass du in Brüssel in der politischen Welt als Berater aktiv warst. Und heute bist du vor allen Dingen im Bereich Achtsamkeit und, wie du gerade auch beschrieben hast, Unternehmenskultur, Führungskräfte, einmal mit Mind Inc., einem Beratungshaus, und mit Onira bzw. Mind Club, wirklich so ein Angebot für Einzelpersonen. Magst du vielleicht noch kurz in Anführungsstrichen erzählen, wie die Reise für dich dahin gekommen ist? Also gab es so einen bestimmten Moment, in dem du wusstest, ich muss jetzt aus Brüssel weg und ich ziehe jetzt nach Berlin und ich starte jetzt das Projekt Mindfulness? Oder ist das was wirklich Schritt für Schritt sich entwickelt hat und wo du am Anfang gar nicht wusstest, wo es eigentlich hinführt?
Ja, das Schöne im Leben ist ja, dass man hinterher immer den roten Faden sieht, der in diesen Momenten voller Unsicherheit einfach immer so eine Art Schritt ins Ungewisse ist. Ich glaube, es gab für mich nach 3 Jahren als Referent im Parlament den Moment, okay, jetzt habe ich das gelernt, was ich immer machen wollte. Und es gab diesen Moment, wo ich dachte, wow, von jetzt an wird es sehr viel einfacher. Was für viele dann einfach der Punkt ist, okay, jetzt halte ich hier fest und lass nicht mehr los. Danger Dan, der Sänger, sagt, schwieriger als reinzukommen ist, wieder rauszukommen, wenn man irgendwie eine Position hat, die einem gutes Geld gibt und Macht. Sagen wir, ich hatte dann auch sehr früh, finde ich, auch ganz schön viel Macht. So. Und da habe ich mal umgeguckt und habe diese Politiker gesehen, viele auch, die ich sehr bewundernswert fand. Aber es war nicht so, dass ich dann dachte so, wow, ne, ihr inspiriert mich bis zum Tode. Sondern eher die Fragestellung aufgekommen ist, okay, hier, es ist so ein wichtiger Ort und so eine Wiege der Demokratie, wo 28 Länder zusammen sind in so vielen Sprachen. Wie kann man das besser machen? Und gleichzeitig die Erinnerung an meinen alten Professor, der damals im Sterben lag, dass eigentlich er, ehrlich gesagt, mich mehr inspiriert hat als jede andere Person auf in diesem, sagen wir mal, World Leader Stage etc. So, ne? Und da musste ich dann einfach ehrlich mit mir sein und sagen, hey, der Typ geht ein halbes Jahr im Leben in Gefängnisse und arbeitet mit Menschen. Der Typ war, weiß ich nicht, also war früher Pilot, dann Jazzsänger und Jazzpianist und dann Philosophieprofessor, so, ne? Das heißt, er hat ein wirklich gelebtes Leben und gleichzeitig so eine Resonanz. Und daraufhin habe ich dann entschieden, okay, jetzt muss ich einfach ehrlich sein. Also wenn ich wirklich ein ehrliches Leben führen möchte, muss ich dem nachgehen und erstmal wirklich auch rausfinden, was das für mich heißt. Also nicht die, genau, also diese Arroganz, ich glaube, die Anmaßung zu wissen, wie ich diese Themen anderen Leuten beibringen kann, mit der habe ich immer noch Schwierigkeiten und die, ja, ich habe jetzt all diese Diplome, also Meditationslehrerkurse etc. gemacht, finde es aber immer noch relativ schwierig zu sagen, hey, in diesen Themen kann ich irgendwie behilflich sein, weil das ja eigentlich nur ein Hinführen ist in, was ist deine Wahrheit und welche Techniken können wir helfen, um dein Wirken oder dich in diesen verschiedenen Beziehungsqualitäten zu unterstützen. So.
Ja, und ich glaube, dass so eine Arbeit, wie du sie machst, einfach sehr wertvoll ist. Also so eine Übersetzungsarbeit auch. also den eher westlich denkenden Menschen, gerade auch in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, einen Zugang zu geben zu dieser Praxis, zu dieser Weisheit, zu diesen Ideen, die dort sind, in einer Weise, die sie auch verstehen. Und das finde ich eine wahnsinnig wertvolle Aufgabe.
Ja, und ich habe also für mich nochmal drei Dinge irgendwie rausgefunden in den letzten Jahren. So einmal, dass es total schön ist, halt mit Menschen zu arbeiten, die sehr viele Menschen erreichen. Und insofern ist einfach sehr wichtig ist, dass die Leute halt in Positionen, Führungspositionen oder Leute, die unsere Welt verändern und so weiter, mit denen zu arbeiten, das ist total schön und sehr, sehr wichtig. Da gibt es diesen Trickle-Down-Effekt. Aber gleichzeitig finde ich es auch einfach schön, für Leute, die sich sowas nicht leisten können, Angebote zu schaffen. Und deswegen habe ich dieses Onira-Projekt einfach so gestartet als, hey, du kommst jetzt gerade von Headspace, hast das ganze Headspace durchgespielt, du weißt, auf deinem Burger steht jetzt Breathe in, Breathe out, aber du möchtest einfach tiefer sein. Hey, lass uns mal für dich einfach mal durch diesen Dschungel der Mindfulness einfach mal einen Ort schaffen, wo einfach diese Antworten da sind. So, ne? Also gewisse Antworten, die dir einfach hier weiterhelfen. Was ist das Retreat für dich? Worauf musst du aufpassen und so weiter? So. Und da habe ich einfach sehr viel Zeit jetzt investiert, jetzt ohne irgendwie auch, ja, mit vielen finanziellen Schwierigkeiten, aber weil ich einfach dachte, das ist so wichtig gerade. Ja, und das Dritte ist einfach auch wirklich in Person mit Menschen in Kontakt zu gehen und zu unterrichten. Und da unterrichte ich halt jetzt in einem Studio, das heißt Ohia. Das haben wir halt in den letzten Jahren so, hat sich das so rausgebildet, dass einfach wir auch in Berlin einen Ort schaffen wollen, wo richtig schön Live-Meditation unterrichtet wird und wo man da reingehen kann.
Ja. Yes, ja. Schön, dass du das auch noch erwähnst. Und wie schon gesagt, ich werde das alles verlinken. Du kannst aber gerne auch jetzt nochmal sagen, wie man dich am besten erreicht. Also wenn man Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, wenn man Lust hat, sich über dich zu informieren oder auch über die Dinge, die du gerade angesprochen hast, was ist da der beste Weg?
Ja, einmal schreibe ich ein jetzt nicht mehr so wöchentlichen Newsletter. Der heißt derzeit A Mindful Week, wo wir halt auch viel auch Dinge aus Kreativität oder Pop oder Mindfulness und Research zusammenbringen und ich noch ein bisschen drüber schwadroniere. Das wäre was, falls man da ein bisschen genau zu diesen Themen einfach ein bisschen mehr Kontakt haben will. Es gibt diese Onira-Webseite, also das Projekt Meditation Education, wo wir auch eine Community haben, wo Leute halt, ja vor allem so Leute, die tiefer rein wollen, einen privaten Ort finden, wo sie sich gegenseitig austauschen können und wo eventuell auch oft Workshops virtuell stattfinden. Ja, wenn man irgendwie vor allem so für Transformationsberatung und Coaching-Projekte gibt es dieses, also unsere MindInc-Schiene, also mindinc-inc.co. Genau, und ich glaube, ich habe weiterhin diese Liebe für Fotografie und einfach Dinge schreiben. Deswegen bin ich auch viel auf Instagram unterwegs, wo ich einfach meine Bilder und mein visuelles Tagebuch poste. Und das Gleiche ist eigentlich auf LinkedIn, was auch ein toller Ort ist, mit schlauen Leuten aus der Welt in Kontakt zu treten. Also alles unter dem Namen Nicolas Constantin.
Klasse. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Zwei Episoden haben wir heute geschafft. Ich freue mich riesig drauf, die zu veröffentlichen und bin aufs Feedback gespannt. Und an der Stelle auch nochmal danke an Anna Troja, die mich unterstützt hat dabei und an alle, die Fragen geschickt haben. Ein paar Fragen haben wir als Audios eingespielt, ein paar Fragen aber auch eingebaut einfach in das Skript. Und ja, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand es vor allem schön, jetzt in der zweiten Session nochmal mindestens zwei Schritte tiefer zu gehen. Und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal in Person sehen und in Berlin einen kleinen Spaziergang machen, Kaffee trinken, Eis essen oder zusammen meditieren. Ich hoffe, du konntest aus dieser Doppelfolge einiges für dich mitnehmen und hast Lust darauf bekommen, dich noch tiefer mit Meditation zu beschäftigen. In den Shownotes findest du 5 Buchtipps von Nicolas und mir, die dich bei deiner eigenen Praxis unterstützen werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so dabei hilfst, dass auch andere ihn finden. Liebe Grüße und hab einen wundervollen Tag.